Ja, bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch gerne für mich beten und ihr dürft mitbeten. Vater, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und das Licht für meinen Weg. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Rechte derer, die deinen Namen lieben. Deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht. Unterweise mich, so werde ich leben. Führe meine Sache und erlöse mich. Erquicke mich durch dein Wort. Und um das bitte ich weiter, dass meine Liebe noch mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und allem Empfindungsvermögen, damit ich zu prüfen vermag, worauf es ankommt, dass ich lauter und unanstößig bleibe bis auf den Tag Jesu Christi und erfüllt bin mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Ehre und zum Lobe Gottes. Danke, dass ich zu deiner Ehre heute predigen darf. Amen. Tja, die Überschrift meiner Predigt, es geht heute um das christliche Haus. Oder die Unterüberschrift, so gelingen die Beziehungen untereinander. Es geht in den Versen um die Beziehungen im Haus und beginnt mit Vers 1, den Beziehungen Eltern-Kinder. Die Beziehung Kinder-Eltern kann aber nur gelingen, wenn die Beziehung der Eltern funktioniert. Daher muss ich nochmal auf Epheser 5 zurückkommen. Und hier wähle ich als Mann natürlich den Vers 24 aus. Dort steht, wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Pastor Hansjörg hat das neulich schon ausreichend behandelt, aber ich möchte seine Worte mit den Worten von Pastor Charles zu diesem Thema wiederholen. Untertan, Unterstellung ist im Wörterbuch erklärt mit, steht unter meiner Aufsicht. Und ich glaube, das hat auch Paulus in Epheser 5, Vers 24 gemeint. Wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Kirche liebt. Aber wie liebte unser Herr Christus die Kirche? Er gab sich selbst für sie und legte sein Leben nieder. So sollen auch Ehemänner ihr Leben für ihre Frauen niederlegen. Die Männer fühlen, sie sollten Schutz und Versorgung ihren Frauen bieten. Aber da geht es um mehr in diesen Worten. Christus gab sich selbst für die Kirche, um sie zu retten. Das bedeutet nicht nur ewiges Leben zu geben, sondern den Charakter des Vaters wiederherzustellen. Die Ehemänner sollen also mit aller Kraft daran arbeiten, die Errettung ihrer Frauen voranzubringen. Das bedeutet, sie sollen ständig Auferbauung in Richtung Gerechtigkeit ihr geben. Der Apostel Paulus bewegt sich von der Beziehung zwischen Mann und Frau zu Christus und Kirche, indem er diese Verse wiederholt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde liebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Sein Wiederholen der Liebe des Christus verstärkt die Dynamik der ehelichen Beziehung. Paulus überträgt den Grund darum, warum unser Herr sich selbst für die Kirche gab. Er gab sich selbst, um sie zu heiligen in dieser Welt und zu verherrlichen in der nächsten. Im Vers 26 sagt er, dass er heiligt und reinigt durch das Wasserbad des Wortes, auf dass er sie heilige, indem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. So hat Christus die Kirche ausgesondert in Heiligkeit, Reinheit, Freiheit von Schuld, von der Macht der Sünde durch das Wort Gottes. Dadurch wird sich der Herr eine fleckenlose, herrliche Kirche zuführen. In Vers 28 wird weiter davon gelehrt, die Beziehung von Christus zur Kirche ist mit der von Mann und Frau vergleichbar. So wie Christus liebte und sein Leben gab, um das Beste in der Kirche hervorzubringen, so sollte auch der Mann seine Frau lieben und sein Leben aufgeben, damit das Beste im Leben seiner Frau hervorgebracht wird. In Vers 29 steht dann, der Mann hasst nicht sein eigenes Fleisch. Wir ernähren und sorgen für uns. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Wir versorgen uns mit allem, was wir brauchen, wie Nahrung oder Kleidung, sogar mit Fernbedienungen. So wie der Herr diese Dinge für die Kirche macht, sollen wir sie auch für unsere Frauen als ein Ausdruck unserer Liebe machen. Soweit Pastor Charles. Wenn das bei uns so ist, haben wir die Voraussetzung für das Gelingen der Kinder-Eltern-Beziehung, mit der ich jetzt beginne. In Vers 1 steht, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. Das Wörterbuch erklärt Gehorsam mit Substantiv, maskulin und bedeutet Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Kinder sollen dem Willen ihrer Autorität, den Eltern, gehorsam sein. Dann stehen da noch die Worte im Herrn. Was bedeutet das? Ich sehe, dass es sich nicht auf gläubige Eltern oder gläubige Kinder bezieht, sondern wir Eltern bei der Ausübung unserer Autorität sind an den Herrn gebunden. Hier sollen wir, wie in allen anderen Bereichen, den Charakter Gottes widerspiegeln. Das heißt auch, wenn wir von unseren Kindern Gehorsam verlangen, der sie aus dem Willen Gottes bringen würde, haben sie das Recht, ihn zu verweigern. Diese Ausnahme gibt den Kindern nicht das Recht, ungehorsam zu sein, wenn sie die Anweisung der Eltern für falsch halten. Die Ausnahme gilt nur dann, wenn die Anweisung den Vorgaben im Wort Gewalt antun würde. Jesus gibt uns ein Beispiel dafür. Ihr erinnert euch an die Geschichte, als der 12-jährige Jesus im Tempel war. In Lukas 2 steht, und er sprach zu ihnen, was habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich da sein muss in dem, was meines Vaters ist? Jesus hat seinen Eltern sicherlich gehorcht. Denn zwei Verse weiter geht es weiter, und er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Aber maßgebend für ihn, auch als Kind, war es den Willen seines Vaters und nicht den Willen der Eltern zu tun. Denn in Johannes 6, 38 sagt Jesus, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus ist nicht nur für uns Eltern das Vorbild, sondern auch für euch Kinder. Ihr dürft in seine Fußstapfen treten. Petrus schreibt das im Petrusbrief 2,21. Dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr in seine Fußstapfen nachfolgt. Und es geht weiter mit den Versen 2 und 3 aus Epheser 6. Dort steht, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst. Ja, das vierte Gebot gilt auch für uns. Die besondere Bedeutung wird auch von Jesus hervorgehoben. Er sagt in Matthäus 15, Vers 4, denn Gott hat geboten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Und Paulus greift das hier im Epheserbrief in Vers 2 wieder auf. Bedeutet Ehren auch Gehorsam sein? Die Antwort liefert uns hier schon das verwendete griechische Wort. Timao steht da. Es bedeutet wertschätzen, ehren. In Epheser 6,1 wird das Wort Hupaku verwendet. Es bedeutet gehorchen oder Folge leisten. Es handelt sich also um ganz verschiedene Worte. Das bedeutet, Ehren nicht automatisch auch gehorchen heißt, auch wenn wir Eltern das vielleicht gerne so hätten. Wir schauen uns jetzt die Unterschiede an. Gehorsam aus Vers 1, Hupakuo. Was bedeutet es, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern? Ich glaube, dass der Gehorsam der Kinder altersabhängig ist und dabei auch verschiedene Stufen durchläuft. Ich beobachte das in meiner Familie und finde es spannend, mein Erleben in den Vergleich mit Gottes Wort zu bringen, um dort die Antwort zu finden, ob mein Gefühl oder Einschätzung Bestätigung findet. Als unsere Kinder noch im Kleinkindalter, wie unser Enkel jetzt ist, waren, da sollten die Kinder einfach gehorchen, weil ich es als Autorität zeige, wobei der Gehorsam seine Grenzen beim Verstoß gegen Gottes Gesetz hat. Denn Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Da sind also die Grenzen des Gehorsams, wenn das gegen das wichtigste Gebot, das Jesus uns nochmal genannt hat, verstoßen würde. Die andere Grenze des Gehorsams bei den Kindern ist zeitlich gegeben mit der Heirat. Im 1. Mose 2,24 steht: Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, auf dass sie zu einem Fleisch werden. Wir können das auch im Neuen Testament aus dem Galaterbrief ableiten, denn in Galater 4,1-2 steht: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, steht zwischen ihm und dem Knecht kein Unterschied, obwohl er der Herr der Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Als festgesetzte Zeit betrachte ich die Heirat. Dieses emotionale Verlassen, um das es in dem Vers in 1. Mose geht, ist das Ende für den Gehorsam der Kinder den Eltern gegenüber. Bis dahin gibt es einen Übergang. Je älter die Kinder werden, desto geringer wird dieser absolute Gehorsam. Bei Kleinkindern, spätestens im Schulalter, wird erklärt und die Kinder in Entscheidungen eingebunden. Je älter, je mehr. Ich habe da so ein Beispiel bei uns aus der Familie, als der Lenny die erste Klasse im Gymnasium war, fünfte Klasse, sollte er nicht in die sechste versetzt werden. Die Lehrerin hat uns einbestellt, die Klassenlehrerin, und sagte: Also mit dem Lennart, das hat keinen Zweck, der schafft hier die Schule nicht, Mathe schon gar nicht, und Sie müssen den von der Schule wegnehmen, der ist bei uns nicht gut aufgehoben, der schafft das Abitur hier nicht. Und wir haben dann natürlich auch gesehen, dass die Noten ganz schlecht waren in der fünften Klasse. Vierte Klasse hat er immer gute Noten gehabt, fünfte Klasse war wirklich schlecht. Und wir haben gesehen, er tut sich da schwer. Und wir haben uns dann dieser Meinung von der Klassenlehrerin angeschlossen und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt eine andere Schule suchen. Geografisch hatten wir auch schon eine gefunden, die bei uns in der Nähe lag. Der Lennart hat sich die Schule angeguckt. Und der Direktor wollte ihn auch aufnehmen, also es war alles klar. Lennart, du machst die sechste Klasse dann in der anderen Schule und machst dann dich weiter. Dann hat der Lenny aber protestiert und hat gesagt, ihr könnt in diese blöde Schule gehen, ich gehe da nicht hin, ich will hier bleiben, ich will auf meiner Schule bleiben. Und hat also massiv sich dagegen gewehrt und wir haben dann letztendlich gesagt, jawohl, wenn du mehr machst, wenn du dich mehr deine Hausaufgaben machst, ja, ich mache meine Hausaufgaben mehr, aber ich will da bleiben. Ich will nicht auf eine andere Schule. Und wir haben dann uns seiner Meinung angeschlossen und haben gesagt, jawohl, wenn der Junge das jetzt so entscheidet, der will da weitermachen, dann nehmen wir ihn da ernst und dann soll er auch da bleiben. Und letztendlich hat er auf der Schule auch sein Abitur gemacht, hatte sogar einen Mathe-Leistungskurs. Also er hat das wirklich gut geschafft. Aber wir sind da, da war er 10, 11 Jahre alt, da konnten wir nicht mehr über seinen Kopf, auch wenn wir das für falsch gehalten hatten und dachten, die Lehrerin hat recht. Und wir haben es ja auch an den Noten gesehen, dass er wirklich da absolute Schwierigkeiten hat. Und wir haben gedacht, es ist besser für den, wenn er jetzt die Schule wechselt, damit er Erfolgserlebnisse kriegt. Aber es hat sich dann ganz anders entwickelt, weil er das so entschieden hat. Und wir haben da wirklich uns zurückgenommen und haben gesagt, jawohl, der muss in dem Alter das mitentscheiden. Ja, es geht jetzt weiter mit dem Ehren aus Vers 2. Ehre deine Eltern und du hast ein langes Leben. Das wird halt auch im 2. Mose 10, Vers 12 erwähnt. Kinder sollen ihre Eltern ehren. Das ist aus meiner Sicht zeitlich nicht begrenzt, wie bei dem Gehorsam aus Vers 1. Kinder sollten ihre Eltern ein ganzes Leben lang ehren. Ehren bedeutet sie würdigen. Das heißt auch mit Respekt behandeln, wertschätzen. Ihn als wertvoll ansehen. Kinder sollten insbesondere die Erfahrung und Weisheit der Eltern wertschätzen und als Ratgeber nutzen. Auch das ehrt die Eltern. Paulus zitiert, wie ich am Anfang gesagt habe, das vierte Gebot aus den Mosebüchern und sagt, auch es ist das erste Gebot mit einer Verheißung, nämlich langes Leben und Wohlergehen. Ehren bedeutet für mich, schon als älteres Kind, meine Mutter ist 86 Jahre, sie eben auch zu ehren und für sie zu sorgen. Ich mache es zum Beispiel auch. Wir haben uns vor ein paar Wochen bei uns im Dorf ein Haus angeguckt, weil ich das gerne kaufen würde. Ich habe dann nach der Besichtigung meine Mutter angerufen, habe das mit ihr besprochen und hatte so in meinem Hintergrund, die wird sagen, ey, was willst du mit dem Haus? Du hast doch ein Haus, du musst doch jetzt da nicht noch ein Haus kaufen. So hatte ich erwartet, wird sie reagieren. Ich habe ihr aber dann meine Gründe erklärt, dass ich das eben so ein bisschen als Geldanlage bei dieser Niedrigzinsphase haben möchte. Und sie hat mir dann beigepflichtet und sagte, jawohl, du, das finde ich, das ist eine gute Idee, dass du dein Geld da ein bisschen anlegen willst und mach das. Ne? Hast eine gute Idee. Und das hat mich gefreut, dass meine Mutter, obwohl ich es anders erwartet habe, mir eine Bestätigung gegeben hat. Und dafür, sage ich mal, diesen Ratschlag auch von einer älteren Frau oder von meiner Mutter, das ist mir einfach auch wichtig und das sollten wir nutzen, die Erfahrung und einfach auch die Kenntnis unserer Eltern sollten wir nutzen und wir ehren sie damit auch, wenn wir sie damit auch in unsere Überlegungen, in unser Leben mit einbeziehen. Auch für das Ehren der Eltern gibt uns Jesus Beispiele. Als Erwachsener, kurz vor seinem Sterben, stellt Jesus die Versorgung seiner Mutter, die Witwe ohne Sohn war, sicher. Johannes 19,26 steht, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe dein Sohn. Jesus aber hat nicht nur für den Einzelfall das für seine Mutter geregelt, sondern er war grundsätzlich für die Versorgung der Eltern durch die Kinder. Es gibt in Markus 7 eine Geschichte dazu, die Verse 8 bis 12. Ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferungen der Menschen fest. Das Untertauchen von Krügen und Bechern und vieles andere mehr tut ihr. Und er sprach zu ihnen, wohlfein, verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferungen festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Also das ist die Geschichte, ich fasse es gleich nochmal zusammen, wo es um, jetzt kommt der nächste Vers, Vers 11. Ihr aber sagt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das zum Opfer ist vergabt, was dir von mir zugute kommen sollte, so muss er für seinen Vater und seine Mutter nichts mehr tun. Also da ging es einfach drum in der Geschichte, dass die Juden das, was für die Versorgung der Eltern zur Verfügung stehen sollte, die gespendet haben an die Synagoge und dann dieses Wort Korban gesagt haben und haben gesagt, wir haben es gespendet, deswegen steht es dir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Und dem widerspricht halt Jesus hier und sagt, nein, das ist verkehrt, ihr sollt das Geld nicht der Synagoge spenden, sondern ihr sollt das für die Versorgung eurer Eltern weiterhin bereitstellen und euch da nicht irgendwie von frei kaufen über das Hintertürchen, ja, ich tue ja was Gutes, ich spende es an die Gemeinde. Also es geht um, Jesus unterstützt das hier, es geht um die Versorgung der Eltern durch die Kinder. Welche Beziehung hast du zu deinen Eltern? Woran können deine Eltern merken, dass du sie ehrst? Wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Minute Zeit fürs Gebet. Und ich bitte, dankt erstmal für eure Eltern und dann lasst euch zeigen, wie ihr sie ehren könnt. Wir sind jetzt eine Minute mal stille. Vater im Himmel, ich danke dir für meine Mutter und meinen Vater. Zeige mir, wie ich sie heute lieben darf. Amen. Nachdem Paulus sich mit den Kindern beschäftigt hat, wendet er sich an die Väter. In Epheser 6, Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn und zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Warum spricht er hier nicht die Eltern, also beide Erzieher der Kinder an? Ich glaube, er beobachtete, dass die Mütter sowieso natürlicherweise den Hauptteil an der Erziehung der Kinder leisten. Aber uns Vätern fällt eine Schlüsselposition bei der Erziehung zu. Väter, überlasst die Erziehung nicht den Müttern. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das wird uns Vätern gesagt, weil wir mehr als die Mütter dazu neigen, mit unseren Kindern hart umzugehen. Wir dürfen als Väter auf Fehler und falsches Verhalten der Kinder aufmerksam machen. Aber es muss in Liebe und in Verbindung mit positiven Aussagen, also Lob, erfolgen. Die Ausgewogenheit mit Überbetonung des Lobes muss da sein. Sonst entmutigen wir unsere Kinder. Und es fühlt, ich mache meinem Vater ja nichts recht und hat schließlich kein Selbstbewusstsein. Wir sollten aber starke Kinder erziehen, die in ihre Fähigkeiten vertrauen. Deswegen sagt Paulus, zieht sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn auf. Was heißt hier Zucht? Das Wort kennen wir auch aus dem Hebräerbrief. Gott behandelt uns als Söhne und Töchter. Als Väter dürfen wir von unserem Vater im Himmel lernen. Der Vater geht mit uns, auch wenn er uns straft, liebevoll um, weil Liebe ist sein Charakter. In Hebräer 12,5 steht, ihr habt das Trostwort vergessen, womit ihr als Söhne angeredet, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und versage nicht, wenn du von ihm bestraft wirst. Das ist die Anweisung für uns Väter. Geht immer in Liebe mit euren Kindern um. Jetzt wird die nächste Gruppe im Haus angesprochen. Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Zucht und Zittern in Einfalt des Herzens wie dem Herrn Jesus Christus. Wer wird genau in diesem Vers angesprochen? Dort steht das Wort Doulos, Sklaven. In den meisten Bibeln ist es mit Knecht übersetzt und steht dem Freien gegenüber. Knecht steht im Deutschen für Knecht, Arbeitnehmer in der Landwirtschaft. Daher dürfen wir Arbeitnehmer oder wie bei mir gewesene Arbeitnehmer uns angesprochen fühlen. Es geht in diesem Vers um unsere Arbeit. Im ersten Jahrhundert ging es wirklich hier um die Beziehung von Herr zu Sklave. Aber ins Moderne übertragen können wir es auf eine Angestellter zu Chef- oder Arbeitgeberbeziehung anwenden. Gib deinem Arbeitnehmer deine beste Arbeit. Arbeite nicht nur, wenn er dich beobachtet, sondern arbeite, wie du für Christus arbeiten würdest. Gehorcht bei der Arbeit. Paulus beginnt hier wieder wie bei den Kindern mit gehorcht. Gehorcht also euren Arbeitgebern oder Vorgesetzten. Für mich hat das bedeutet, ich unterstelle mich meinem Vorgesetzten meiner Firma, nehme aber auch die Fürsorge, meinen Lohn gerne in Anspruch. Und es geht weiter mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens wie dem Herrn Jesus Christus. Im zweiten Teil dieses Verses beschreibt Paulus die Qualität, mit der wir gehorchen sollen. Das wird auch im Kolosserbrief nochmal wiederholt. Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herrn nach dem Fleische, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, dem Herrn fürchtend. In Vers 6 in dem Epheserbrief bekommen wir weitere Ausführungen zur Qualität unserer Arbeit. Dort steht, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Die Arbeit für unsere Arbeitgeber wird hier als den Willen Gottes von Herzen tun bezeichnet. Der Herr gibt uns für alle Lebensbereiche Führung und Ziele. Hier bedeutet es, wir machen für unsere Chefs und Arbeitgeber eine wirklich gute Arbeit, weil es Gottes Willen ist. Auch hier gilt wieder, im Kleinen treu zu sein. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn wir nun in den ungerechten Mammon nicht treu waret, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu waret, wer wird euch das Eure geben? Das sind die Verse aus Lukas 16, 10 bis 12. Wir dürfen also nie außer Acht lassen, dass wir von Gott gegebene Vorgesetzte und Arbeitgeber haben. Gott hat sie uns als Autoritäten gesetzt. Wir dürfen nicht mit angezogener Handbremse arbeiten, sondern sollten mit vollem Elan und Einsatz für unsere Arbeitgeber tätig sein. Im Kolosser 3, Vers 17 geht es weiter. Und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Oder im 1. Petrusbrief 2, Vers 18, 19 steht, ihr Hausknechte, seid den Herren unterwürfig in aller Furcht, nicht allein den Guten und Gelinden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er ungerecht leidet. Die Knechte ermahne, dass sie ihren eigenen Herren untertan seien, in allem gern gefällig nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern gute Treue beweisen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Stücken zieren. Und es geht weiter mit der Qualität. Das Wort sagt uns hier, arbeite mit gutem Willen. Und das bedeutet, arbeite ohne Vorbehalte. Gib Gas bei deiner Arbeit. Dabei geht es hier nicht nur um die gute Arbeit, sondern auch um unser Motiv für diese gute Arbeit. Der gute Wille kommt von innen. Manche sagen vielleicht, soll ich mir denn für diesen Faulpelz den A aufreißen? Der trinkt nur Kaffee und die Drecksarbeit muss ich erledigen. Paulus knüpft unseren Willen, gut zu arbeiten, nicht an Bedingungen. Wir können uns entscheiden, anderen gutwillig zu dienen, unabhängig, ob sie es verdienen oder nicht. In Epheser 6, Vers 7 steht, dienet mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. In den Versen 6 und 7 geht es also weiter mit der Qualität unserer Arbeit als Gläubige. Wir arbeiten als Knechte Christi. Das finden wir auch im Korintherbrief. Dort steht in Kapitel 7, 22, denn der im Herr berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen ist der berufene Freie ein Knecht Christi. Bei unserer Arbeit erfüllen wir den Willen Gottes von Herzen. Was bedeutet das? Ich arbeite nicht nur, um Geld dafür zu bekommen, sondern frage, was ist für mich richtig bei der Arbeit oder Berufswahl? Und um das rauszufinden, sollte ich auch die Gaben einsetzen, die Gott mir gegeben hat. Im Timotheusbrief lesen wir, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige Geschwätz und die Einwürfe der fälschlich genannten Erkenntnis. Oder hier im 1. Korintherbrief 6, Vers 20 steht, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott mit eurem Leibe. Dann geht es weiter in Epheser 6, Vers 8. Da ihr wisst, dass ein jeder für das Gute, das er tut, vom Herrn belohnt wird, sei es ein Freier oder ein Knecht. Ja, wenn wir so arbeiten an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, werden wir auch belohnt. Im 1. Korintherbrief steht dazu, der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind einer wie der andere. Jeder wird seinen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Oder in Matthäus steht das schon, freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ich glaube, wir werden auch schon bei unserer Arbeit hier belohnt, wenn wir an dem Platz arbeiten, wo Gott uns hingestellt hat und wir diese Arbeit so verrichten, als würden wir sie für Gott tun. Das wird eine Zufriedenheit in uns auslösen, die Freude bei der Arbeit erzeugt und diese Freude wird uns erfolgreich bei der Arbeit machen. Das führt dann wieder zu einer Leichtigkeit bei der Arbeit. Es macht uns Freude, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen. Es ist keine Last und verursacht auch keinen Stress. Es ist das Gegenteil. Wenn wir da arbeiten, wo Gott uns hingestellt hat, ist es wie Urlaub, weil wir in seiner Ruhe arbeiten. In Hebräer 4, Vers 10 steht, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht von sich selbst, von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Jetzt kommt im letzten Vers noch eine Anweisung für Vorgesetzte. Epheser 6, Vers 9 steht, und ihr Herren, erzeiget ihnen dasselbe und lasset das drohen, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt und dass bei ihm kein Ansehen der Person gilt. Tretet als Vorgesetzte nicht hart auf und bedenkt, für wen ihr als Gläubige arbeitet. Im Kolosser 3, Ich springe immer wieder auch in den Kolosserbrief, weil der eben auch sehr viel zur Arbeit sagt, um das es hier geht. Kolosser 3, Vers 12 steht, zieht an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. In Epheser 6, 5 bis 8 gab Paulus Anweisungen für Knechte oder Arbeitnehmer, wie sie ihren Herren dienen sollten. Jetzt im Vers 9 wendet er sich an die Herren oder Arbeitgeber oder Vorgesetzten. Er erwartet von ihnen das Gleiche wie von den Angestellten. Vorgesetzte sollen so handeln, als wäre Christus bei ihnen angestellt. Vorgesetzte sollen nicht durch Einschüchterung führen. Jesus hat uns gezeigt, wir sollen durch Dienen führen. Wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. Hier taucht das Wort Knecht wieder auf. Matthäus 20, Vers 27 war das. Jetzt sagen manche vielleicht, ich kann mich doch noch nicht zum Affen machen für meine Angestellten. Dann hören die doch gar nicht mehr auf mich. Ich glaube, es wird gehen, weil es ein Prinzip Gottes ist und er sich dazustellt. Sonst würde nur das Recht der Stärkeren gelten. Gott ist da und er hat versprochen, auch wenn wir uns selbst demütigen, wird er uns erhöhen. Denn im 1. Petrus 5, Vers 6 steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wenn wir uns als Vorgesetzte auf Gottes Hilfe verlassen, müssen wir durch Dienen führen. Da ist Gott an unserer Seite. Zum Führen gehört auch die Liebe. 1. Korinther 13, Vers 8 steht, die Liebe hört nimmer auf, wo doch die Prophezeiungen ein Ende haben sollen, das Zungenreden aufhören soll und die Erkenntnis aufgehoben werden soll. Wir dürfen nicht mit Druck führen. In Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wenn die Furcht macht Pein. Wer aber fürchtet, der ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also auch beim Führen als Vorgesetzter soll die Liebe im Vordergrund stehen, beim Umgang mit meinen Untergebenen. Die Unterordnung meiner Mitarbeiter habe ich nur durch die Liebe für sie gewonnen. Mein Motto war immer, ich möchte meine Mitarbeiter erfolgreich machen und ihnen dazu als Werkzeug dienen. Ich habe selber ganz unterschiedliche Führungserfahrungen gemacht. Ich habe schon als 19-Jähriger bei der Bundeswehr, weil ich Offiziersanwärter war, war ich verantwortlich für eine Gruppe in der Ausbildung und habe dort als Vorgesetzter schon agieren müssen und war nachher im Berufsleben auch als Abteilungsleiter Vorgesetzter von über 30 Mitarbeitern zum Schluss. Und deswegen gilt das auch für mich. Ich habe immer versucht, auch dort die Liebe, mich von der Liebe dominieren zu lassen und eben nicht durch Druck geführt, sondern ich habe versucht, wirklich meinen Leuten zu dienen und die erfolgreich zu machen. Und das, sage ich mal, hat auch bei mir dazu geführt, dass ich eine unheimliche Freude an meiner Arbeit hatte und bis zum Schluss eben da jeden Morgen gerne hingegangen bin. Und auch aus meiner Sicht da eine gute Arbeit gemacht habe. Daher ist es nicht recht, dass gläubige Vorgesetzte ihren Untergebenen drohen oder ihnen Dinge versprechen, die sie ihnen nicht geben werden. All das geht aus den Worten des Apostel Paulus an die Herren hervor. Tut dasselbe gegen sie. Das heißt, tut ihnen jene Dinge, die ihr selbst von den Knechten erwartet, und behandelt sie als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird, sei er Sklave oder Freier. In demselben Maß, wie Treue und Aufrichtigkeit von den Dienern erwartet wird, wird sie auch von den Herren gefordert. Und wie der Knecht in Treue dienen sollte, indem er das Gute seines Herrn im Auge hat, gleicherweise sollte auch der Herr das Beste seinen Untergebenen im Auge haben. Er soll sie nicht hart behandeln, noch ihnen drohen, sondern freundlich zu ihnen sein. Soweit zu den ersten 9 Versen in dem Epheser 6. Amen.